Petrus beim Psychiater. Geht alles nochmal durch, was er erlebt hat in der vergangenen Zeit mit Jesus. Was ist da eigentlich alles passiert? Er ist mit Jesus durchs Land gezogen, die kompletten letzten 3 Jahre lang. Er hatte sein kleines Fischereiunternehmen aufgegeben, seine Familie verlassen. Und er hat das nicht bereut, dass er das alles getan hat. Er hat jetzt nicht gedacht, hätte ich das doch mal irgendwie mein Unternehmen behalten, sondern er hat mit Jesus eine Menge Sachen erlebt, die er jetzt erstmal verarbeiten muss. Und der Psychiater, der kann eigentlich nur ironisch dazu nicken und sich seine Notizen machen. Was da alles passiert ist. Und die Geschichte lese ich mal vor. Das steht in Lukas 24 und ihr könnt es auf der Leinwand mitnehmen. Am selben Tag gingen 2, die zu den Jüngern von Jesus gehört hatten, nach dem Dorf Emmaus, das 12 Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was geschehen war. Und als sie so miteinander sprachen und alles hin und her überlegten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie erkannten ihn nicht. Sie waren wie mit Blindheit geschlagen. Jesus fragte sie, worüber redet ihr denn so erregt unterwegs? Da blieben sie stehen und blickten ganz traurig drein. Und der eine, er hieß Kleopas, sagte, du bist wohl der Einzige, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist. Was denn? Fragte Jesus. Na, das ist Jesus von Nazareth, sagten sie. Er war ein Prophet. In Worten und Taten hat er vor Gott und dem ganzen Volk seine Macht erwiesen. Unsere führenden Priester und die anderen Ratsmitglieder haben ihn zum Tod verurteilt und ihn ans Kreuz nageln lassen. Und wir hatten doch gehofft, er sei der wahre Retter, der Israel befreien soll. Aber zu alledem ist heute auch schon der 3. Tag, seitdem dies alles geschehen ist. Und dann haben auch noch einige Frauen, die zu uns gehören, uns in Schrecken versetzt. Sie waren heute früh zu seinem Grab gegangen und fanden seinen Leichnam nicht mehr dort. Sie kamen zurück und erzählten, sie hätten Engel gesehen, die ihm gesagt hätten, dass er lebt. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen und haben alles so gefunden, wie es die Frauen erzählten. Nur ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch schwer von Begriff? Warum rafft ihr euch nicht endlich auf zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der versprochene Retter nicht alles dies erleiden und auf diesem Weg zu seiner Herrschaft gelangen? Und Jesus erklärte ihnen die Worte, die sich auf ihn bezogen, von den Büchern Moses und der Propheten, angefangen durch die ganzen heiligen Schriften. Inzwischen waren sie in der Nähe von Emmaus gekommen. Jesus tat so, als wollte er weitergehen, aber sie ließen es nicht zu und sagten: Bleib doch bei uns, es geht schon auf den Abend zu und gleich wird es dunkel. Da folgte er ihrer Einladung und blieb bei ihnen. Und als er dann mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Aber in demselben Augenblick verschwand er vor ihnen. Sie sagten zueinander: Brannte es nicht wie ein Feuer in unserem Herzen, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der heiligen Schriften aufschloss? Und sie machten sich sofort auf den Rückweg nach Jerusalem. Und als sie dort ankamen, waren die Elf mit allen übrigen versammelt und riefen ihnen zu: Der Herr ist wirklich auferweckt worden. Er hat sich Simon gezeigt. Und da erzählten sie ihnen, was sie selbst unterwegs erlebt hatten und wie sie den Herrn erkannten, als er das Brot brach und an sie austeilte. Das war jetzt ein bisschen längerer Bibeltext. Und das ist in der Tat die längste Detailgeschichte von allen Auferstehungsberichten, die in der Bibel zu finden sind. Diese beiden Männer, die wandern von Jerusalem nach Emmaus, das ist so ungefähr 2 bis 3 Stunden Fußmarsch entfernt, und auf dem Weg dahin reden sie darüber, was geschehen ist. Und sie versuchen, das nachzuvollziehen. Diese tolle Psychiatermöglichkeit, die eben im Theaterstück Petrus hatte, die hatten die leider nicht. Was ist das alles passiert? Was hat das zu bedeuten? Sie ließen die Geschehnisse also nochmal Revue passieren. Vielleicht haben sie sich dabei Fragen gestellt wie: Mensch, weißt du noch, wie Jesus das und das getan hat vor einem Jahr? Oder weißt du noch, im letzten Monat, als er zu uns das und das sagte? Weißt du noch, und dann hat er doch sowas gesagt wie: Ich werde sterben? Das, was wir alle nicht richtig kapiert haben. Sie lassen das alles nochmal vor sich ablaufen. Und die Jünger hatten wirklich tolle Erlebnisse mit Jesus. Sie haben tolle Wunder erzählt. Und Jesus hat seinen Jünger sogar selbst Wunder tun lassen. Also Petrus eben im Psychiater erzählt, dass das dort kein Hirngespinst, sondern Jesus hat die Jünger selbst Wunder tun lassen. Sie haben andere Menschen geheilt. Sie haben Dämonen ausgetrieben. Und sie haben gehört, wie Jesus gesprochen hat zu den Menschen. Die Jünger haben Jesus predigen gehört. Und wenn Jesus gepredigt hat, dann haben sich die Leben von Menschen verändert. Deshalb haben die Leute auch in Jesus eine Menge Hoffnung gesteckt. Sie hielten ihn für den Befreier. Dazu muss man wissen, dass die Menschen damals in Israel unter der römischen Besatzungsmacht ziemlich litten. Und zu der Zeit in Israel gab es verschiedene Erwartungen nach einem Befreier. Da war es so, dass die religiösen, also geistlichen Erwartungen nach einem Befreier sich mit den Erwartungen nach einem politischen Befreier ziemlich vermischten. Diese Erwartungen gingen ineinander über. Und deshalb erwarteten die Leute von dem Messias, der ihnen durch die Heiligen Schriften verheißen war, dass er sie erretten würde von diesen Römern, von der Besatzung. Sie sehnten sich also nach einem Che Guevara, nach einem, der mit Waffen aufsteht und nach vorne geht. Judas zum Beispiel, der Jesus verraten hat, der gehörte zu einer Befreiungsbewegung, die auch bereit war, mit Waffengewalt für die Freiheit zu kämpfen. Und alle hatten so ihre Erwartungen an Jesus. Und jetzt, wo Jesus verraten war, wo er gefoltert worden war und wo er am Kreuz gestorben war, da kapierten seine ganzen Jünger eigentlich nicht so recht, was jetzt mit vor sich ging. Und ich glaube, dass auch andere Jünger als Judas im Endeffekt jetzt enttäuscht waren. Sie wussten nicht mehr so viel. Doch keine Revolution, kein Revolutionsanführer, der uns in die Freiheit führt. Und deshalb fragen sich die beiden Männer, die auf der Wanderung sind, die so einen Nachmittag ungefähr ausfüllt: Was hat das alles zu bedeuten? Was haben wir erlebt und was hat das zu bedeuten? Vielleicht kannst du ja auch mal reflektieren, was hast du mit Jesus erlebt? Okay, du bist nicht in den Jahren 30 bis 33 nach Christus mit Jesus durch Palästina gewandert und hast ihn dort predigen gehört, ihn gesehen, wie er Wunder vollbracht hat. Aber irgendetwas musst du mit Christus erlebt haben. Oder zumindest musst du etwas mit ihm assoziieren, etwas mit ihm verbinden. Denn sonst wärst du jetzt nicht hier. Ich bin mir ganz sicher, dass sonst jeder von den Leuten, die hier im Saal sind, am Osterwochenende etwas Besseres zu tun hätte. Für ein paar Feiertage in Folge, wenn Skifahren gehen, Freunde besuchen. Irgendetwas musst du mit Jesus erlebt haben. Vielleicht war da irgendwann mal was du erlebt hast, was dich einfach nicht ganz loslässt. Oder vielleicht denkst du, Mensch, irgendwie, ich weiß nicht, alles richtig, ich lebe nicht mit Gott, aber irgendwie glaube ich einfach, dass da doch irgendwas dran ist. Vielleicht hast du mal angefangen zu beten, als es dir irgendwann schlecht ging und du dich gefragt hast, irgendwas muss es doch geben. Und da hast du gemerkt, irgendwas ist doch da dran. Diese Sache, um die es jetzt in der Karwoche ging und in der es auch hier letzte Woche in der City Church ging, warum ist Jesus eigentlich gestorben? Irgendwas davon hat doch eine Bedeutung für dich. Und vielleicht erhoffst du dir, dass Jesus dir doch raushelfen kann aus dem, was dich beschäftigt, aus dem, wo du raus willst, und hoffst, dass Jesus dein Leben verändern kann. Die beiden Männer, die da auf dem Weg waren nach Emmaus, die hatten auf Jesus all ihre Hoffnung gesetzt, dass er sie rausholen würde. Jesus sollte sie und das ganze Volk erlösen. Sollen sie da jetzt einfach wieder ihrem alten Job nachgehen? Soll das alles wieder sein wie vorher? Soll das bei dir wieder alles sein wie vorher? Wenn die beiden Männer wandern, gesellt sich ein Typ zu ihnen. Und dieser Typ ist Jesus, aber die Männer erkennen ihn nicht. Und Jesus geht mit ihnen mit. Und wenn die Männer denken, ach, ein Wanderer, der nicht alleine gehen will, die Strecke. Und ohne dass die beiden Jesus erkennen, hilft Jesus ihnen dabei, das Geschehene zu reflektieren. Dabei ist er besser als jeder Psychiater. Er fragt die beiden, Jungs, worüber redet ihr eigentlich? Was ist das, was euch so beschäftigt? Und dann dringt bei den beiden die Trauer durch über das, was passiert ist. Sie bleiben stehen und sagen traurig, kann es denn sein, dass du nicht mitbekommen hast, was in den letzten Tagen und eigentlich schon in den ganzen letzten 3 Jahren passiert ist? Eigentlich hätte das doch jeder wissen müssen. Eigentlich müsste das doch jeder mitbekommen. Denn es hat doch so eine große Bedeutung. Und auch wenn sie jetzt noch nicht wissen, wohin mit ihren Gedanken, wissen sie, es hat eine große Bedeutung. Und ihre Hoffnung haben sie noch nicht aufgegeben. Kann das sein, dass dieser Typ das nicht mitgekriegt hat? Und die beiden Männer erklären dem vermeintlichen Wanderer ihre Sicht der Dinge. Sie erzählen ihm von Jesus von Nazareth, also sie erzählen Jesus von Jesus, auch nicht schlecht. Und sie erzählen ihm von Jesus, der mächtig gesprochen und der mächtig gehandelt hat. Und sie konnten nicht verstehen, dass dieser Jesus von den jüdischen Hohepriestern und von den römischen Führern zum Tod verurteilt wurde. Sie hatten auch gehofft, dass er ihnen die Freiheit, die Erlösung bringen würde. Wie kann es jetzt sein, dass die eigenen Leute, die eigenen Männer ihn ausliefern an die Besatzungsmacht? Und dann auch noch diese Verwirrung heute Morgen. 2 Tage nachdem das passiert ist, nachdem Jesus gestorben ist am Kreuz, da sagen ein paar Frauen, das Grab ist leer. Jesus lebt. Und andere Jünger gehen zum Grab, fanden das Grab leer, aber sie fanden Jesus selbst nicht. Und insgesamt sind alle erstmal ziemlich ungläubig. Was hat das zu bedeuten jetzt auch noch? Wie die Männer Jesus auf der Wanderung so davon erzählen, da verlässt Jesus auf einmal die Rolle dessen, der die Jünger fragt, und wird zu dem, der anfängt, ihnen das zu erklären. Begreift ihr denn nicht, was eigentlich passiert ist? Die Propheten haben das doch alles vorausgesagt. Und Jesus selbst hat es auch seinen Jüngern vorausgesagt. Er hat ihnen gesagt, ihr werdet sehen, dass der Menschensohn stirbt und dass er aufersteht. Musste der versprochene Retter nicht das alles erleiden, und auf diesem Weg zu seiner Herrschaft gelangen? Jesus erklärt den beiden Männern, was wirklich passiert ist, was tatsächlich abgegangen ist. Hatten sie umsonst gehofft, dass der Messias seine Herrschaft aufrichten würde? Nein! Doch die Herrschaft Jesu ist einfach nicht so wie die Herrschaft von irgendwelchen Herrschern auf der Welt. Das hatte Jesus seinen Jüngern vorher auch schon einmal gesagt. Aber sie schienen es nicht wirklich verstanden zu haben. Und viele erwarteten immer noch einen, der Revolutionsführer ist und ein politischer Retter wird. Jesu Leiden hatte eine Bedeutung. Es war nicht so, dass er einfach nur verloren hat, sondern durch sein Leiden hat er die Erlösung gebracht. Durch sein Leiden kam die Erlösung. Heute ist dieser Gedanke schon fast normal. Also jeder von euch, der irgendwie schon mal in der Kirche war oder Religionsunterricht reicht auch schon, hat irgendwie schon mal gehört, Jesus Christus starb für die Schuld der Welt und dadurch ist Jesus der Erlöser. Durch seinen Tod sind wir erlöst. Das ist heute schon fast ein normaler Gedanke. Aber wenn ihr in der Bibel mal die Leidensgeschichte Jesu lest, oder wenn ihr euch meinetwegen den Film Die Passion Christi anschaut, dann seht ihr, dass die Leute, die diese Leidensgeschichte miterlebt haben, die das gesehen haben, wie Jesus gefoltert wurde und wie Jesus schließlich getötet wurde, die dachten dabei nicht im geringsten dran, dass dieses Leiden eine Erlösungsbedeutung haben könnte. Für die ganze Menschheit. Sondern das sah aus wie eine hoffnungslose Niederlage. Aber in dem, was für die Welt wie eine Niederlage aussah, hat Christus und mit ihm Gott der Vater gewonnen. Denn Jesus sagt in Vers 26 im Text, auf diesem Wege musste der versprochene Retter zu seiner Herrschaft gelangen. Also erklärt Jesus den beiden Wanderern, auch wenn sie ihn immer noch nicht erkennen, warum das notwendig war, warum Gott so gehandelt hat. Letzte Woche hat das hier im Saal Daniel erklärt. Und das gehe ich jetzt noch nicht näher drauf ein. Die, die nicht da waren, die können sich ja auch noch gleich am Büchertisch die Kassette holen. Warum ist Jesus gestorben? Damit du erlöst werden kannst. Damit du frei werden kannst. Und die beiden Männer verstehen jetzt auf jeden Fall so einiges. Jetzt wird ihnen klar, was da passiert ist. Deshalb musste Jesus sterben. Und sie sind so angetan von den Worten, die sie hören, dass sie diesen Wanderer, Jesus hatten sie ja immer noch nicht erkannt, nicht weitergehen lassen wollen, sondern sie bitten ihn, bei ihnen zu bleiben. Jesus bleibt bei ihnen, sie setzen sich deswegen in irgendeiner Gaststätte oder so an den Tisch und auf einmal erkennen die Männer, dass es Jesus selbst ist, der schon die ganze Zeit bei ihnen war und mit ihnen geredet hat. Jesus ist also doch vom Tod auferstanden. Und dann ist er auch schon wieder weg. Auf einmal sehen sie ihn nicht mehr. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn, aber im selben Augenblick verschwand er vor ihnen, steht in der Bibel. Und jetzt gibt es für die beiden keinen Halt mehr. Eben haben sie noch zu dem Wanderer gesagt, Mensch, bleib doch bei uns hier in Emmaus über Nacht, denn es wird ja schon Abend, guck mal, wie dunkel das schon draußen ist. Und das ist ihnen jetzt absolut egal, sondern sie zahlen, gehen aus der Gaststätte raus und machen sich sofort auf den Weg zurück nach Jerusalem. Die 12 Kilometer oder was das sind, haben sie wahrscheinlich jetzt in deutlich schnellerer Geschwindigkeit geschafft, denn sie müssen hin zu den Jüngern und wollen ihnen das erzählen. Und als sie bei den anderen Jüngern ankommen, da rufen diese Jünger ihnen schon entgegen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Das rufen sie ihnen entgegen. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Das wurde bei den ersten Christen schnell zu einem Gruß, mit dem sie sich ständig gegrüßt haben, vor allem wenn Ostern gefeiert wurde. Denn darum geht es Ostern, das feiern wir. Dass Jesus zum Leben erwacht ist, dass er nicht im Grab geblieben ist. Das Leiden Jesu zu begreifen, zu verstehen, was für eine Bedeutung das hat, dass Jesus gestorben ist, das ist schon großartig. Als die beiden Leute, die mit Jesus da nach Emmaus wandern, das verstehen, da sind sie schon absolut angetan und wollen den Wanderer, der ihnen das erklärt hat, nicht mehr gehen lassen. Denn sie haben erkannt, dass in diesem Leid von dieser scheinbaren Niederlage tatsächlich der Sieg ist. Der Sieg für die Menschheit, der Sieg für Gott gegen den Teufel. Dadurch, dass Jesus sich hat quälen lassen und dadurch, dass Jesus gestorben ist, hat er gesiegt. Aber jetzt die Auferstehung, dieser Gedanke, der sprengt einfach alles. Jesus, der Herr, lebt. Der erst gefoltert worden war auf absolut fiese Art und Weise, der getötet wurde, dem ein römischer Soldat noch mit der Lanze in die Seite gestochen hat, um zu sehen, ob er auch wirklich tot ist, der ist jetzt nicht mehr tot, sondern der lebt. Und das ist der zentralste Teil des christlichen Glaubens. Auch wenn es der Teil ist, der am schwersten vorzustellen ist. Mit dem sicher die meisten Leute, die noch nicht mit Jesus leben, Probleme haben. Aber das ist die Hauptaussage. Wenn du nur eine Sache über den christlichen Glauben, über Jesus wissen willst, dann ist das der Satz, Jesus lebt. Und oft ist das für uns irgendwie nur so eine Floskel, steht vielleicht auf irgendwelchen Autos als Aufkleber oder hört man so, Jesus lebt. Aber genau darum geht es. Das ist das Zentrale. Auch wenn es noch so schwer vorzustellen ist. Aber schwer vorzustellen ist es nicht nur für dich und für mich, sondern auch für die Jünger damals war das schon genauso schwer vorzustellen. Selbst die 11 Jünger, die mit Jesus die ganze Zeit verbracht haben, also eigentlich waren es ja 12, aber Judas hatte sich erhängt, selbst die 11 haben es erst nicht geglaubt. Sie konnten es nicht glauben. Aber wenn du die Auferstehung nicht glaubst, wenn du nicht glaubst, dass Jesus vom Tod auferweckt wurde von Gott, dann bringt dir auch dein restlicher Glaube an Gott und an Jesus nichts. Gar nichts. Null. Paulus schreibt das später an die Korinther, in 1. Korinther 15, wenn Jesus nun nicht von den Toten auferstanden ist, dann glauben wir vergeblich. Dann ist alles null und nichtig. Es gibt eine Menge Bücher über die Auferstehung. Es gibt eine Menge Argumente, die tatsächlich dafür sprechen, dass Jesus auferstanden ist. Die beschäftigen sich auch wissenschaftlich damit. Und es gibt ein so ein Buch, das heute am Büchertisch. Das müsste eigentlich heißen, die Tatsache der Auferstehung. Ansonsten ist es ein Alternativangebot, aber ich glaube, die Tatsache der Auferstehung ist es. Und du kannst dir das gerne mal ansehen, wenn du willst. Und ich könnte jetzt auch anfangen, Argumente aufzuzählen, die dafür sprechen, dass Jesus auferstanden ist. Es gibt viele Historiker, die sagen, also ich komme da nicht drum, dass Jesus auferstanden ist. Aber solche Argumente aufzählen, das würde wahrscheinlich nicht viel verändern. Wenn du nicht an die Auferstehung glaubst, wenn du nicht glaubst, dass Jesus lebt, obwohl er starb, dann kann es dir vielleicht ein bisschen helfen, dir das besser vorstellen zu können, wenn du solche Argumente liest. Aber dein Herz und dein Glauben wird das nicht verändern. Das funktioniert einfach nicht so. Ich will dir solche Bücher schon ans Herz legen. Ich glaube, dass das echt gut ist. Schaut euch das Buch mal am Büchertisch an. Blättert mal ein bisschen drin rum und nehmt es mit nach Hause. Und vollzieht nach, was für Argumente für die Auferstehung sprechen. Aber es wird dir nicht helfen, in deinem Herzen die Auferstehung Jesu zu glauben. Wie kannst du Jesus aber als deinen auferstandenen Herrn kennenlernen? Das ist die Frage. Wir haben dann die beiden Jünger, die auf der Wanderung nach Ephesus, nach Emmaus waren, das erkannt. Das Erste, was sie erlebt haben, war, ihnen wurde von der Auferstehung erzählt. Die Frauen, die das leere Grab vorfanden und die den Engel des Herrn gesehen hatten, sie haben den anderen Jüngern von der Auferstehung erzählt und haben gesagt, Jesus lebt. Und das hat auch bei den Leuten zu ziemlicher Verwirrung geführt, bei den anderen Jüngern. Sie waren aufgewühlt, sodass zum Beispiel jetzt diese beiden auf dem Weg nach Emmaus über das alles reden müssen. Aber es hat sie nicht überzeugt. Ihnen wurde von der Auferstehung erzählt, aber es hat sie nicht überzeugt. Dann das Nächste, was die beiden Männer auf dem Weg nach Emmaus erlebt haben. Ihnen wurde alles erklärt. Alles. Der Wanderer erklärte ihnen alles, wie Gottes Heilsplan funktionieren sollte, was passieren musste, damit die Erlösung auf die Welt kommt, wie die alten Schriften zu verstehen sind. Und das war ja nicht nur irgendein Wanderer, der ihnen das erklärt hat, sondern das war Jesus selbst, der ihnen das erklärt hat. Und das hat ihnen schon sehr viel gebracht. Aber haben sie es deshalb geglaubt, dass Jesus auferstanden ist? So ist es auch, wenn du die Bibel liest und dir vielleicht von jemandem die Bibel erklären lässt. Oder wenn du solche Bücher liest, die wirklich gut sind, die sich damit befassen, dir das zu erklären, was es mit Jesu Auferstehung auf sich hat. Was eigentlich dafür spricht. Das wird dir eine Menge weiterhelfen. Aber es reicht noch nicht, damit du von der Auferstehung Jesu überzeugt werden kannst. Und es reicht für dich nicht, zum Glauben an die Auferstehung zu kommen. Doch die beiden Männer laden Jesus ein. Bleib doch bei uns, denn es wird Abend. Und dann bleibt Jesus bei ihnen. Jesus bleibt bei den beiden Männern. Und dann lässt er sie erkennen, dass er selbst es ist, der schon die ganze Zeit bei ihnen war. Er lässt sie selbst erkennen, dass er der auferstandene Herr ist. Also das Erzählen hat nichts gebracht. Das Erklären hat auch nicht wirklich was gebracht. Aber jetzt lässt Jesus sie selbst erkennen, dass er der auferstandene Herr ist und dass er bei ihnen ist. Und als er dann weg ist, da sagen die beiden Männer, brannte es nicht wie ein Feuer in unserem Herzen, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der Heiligen Schriften aufschloss. Und da erkennen sie, dass die Frauen recht hatten, als sie von dem auferstandenen Jesus erzählten. Weil Jesus ihnen nämlich nicht nur den Sinn der Heiligen Schriften aufgeschlossen hat, sondern weil er ihnen das Herz aufgeschlossen hat. Deshalb konnten sie es jetzt erkennen und Jesus als den auferstandenen Herrn erleben. Und das Leben der Jünger, dieser beiden, die auf dem Weg nach Emmaus waren, und genauso auch das Leben aller anderen Jünger Jesu, war von dem Tag an nicht mehr dasselbe, sondern das hatte sich radikal verändert. Vorher haben die Jünger, die mit Jesus rumgezogen waren, schon krasse Sachen erlebt. Aber jetzt kommt noch mal eine Spur obendrauf. Jetzt wird es noch mal heftiger. Ihr könnt das mal in der Apostelgeschichte nachlesen, was wir alles erleben. Die Jünger, die standen so fest zu ihrem Glauben, dass sie sogar bereit waren, für Jesus zu sterben. Sie waren so fest davon überzeugt, Jesus Christus ist auferstanden, dass viele von ihnen den Märtyrertod starben. So fest glaubten sie an Jesus. Und sie glaubten so fest daran, dass sie es nicht lassen konnten, davon zu erzählen, was sie erlebt haben. Dass Jesus sie befreit und erlöst hatte. Und vor allem, das ist bei allen Predigten im Neuen Testament immer der Tenor, dass Jesus Christus auferstanden ist von den Toten. Das ist das, worauf es ankommt. Und sie können es nicht lassen, davon zu reden. Und daraus ist entstanden, dass in den letzten 2000 Jahren immer mehr Menschen auf der ganzen Welt Jesus als ihren Erlöser und Jesus als ihren auferstandenen Herrn erkannt haben. Dass Menschen auf der ganzen Welt, denen Jesus dasselbe Geschenk gemacht hat, wie den beiden Jüngern, die auf dem Weg nach Emmaus waren. Nämlich Menschen, die erlebt haben, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Brannte dir nicht das Herz, als Jesus dich angesprochen hat? Ich bin einer von denen, die in den letzten 2000 Jahren erkannt haben, dass Jesus der Erlöser ist und dass er der auferstandene Herr ist. Einer von denen, nicht mehr, nicht weniger, einfach einer. Und viele, die hier im Saal sitzen, sind wieder eine von denen, die das erkannt haben. Und vielleicht schließt Jesus jetzt gerade dir auch dein Herz auf, sodass du an ihn glauben kannst, dass du erfährst, dass er lebendig ist. Vielleicht spricht Jesus jetzt zu dir. Vielleicht wurde dir schon einiges erklärt, vielleicht von Leuten, die hier sitzen, oder von anderen Freunden, von deinen Eltern, von deinem Religionslehrer, keine Ahnung. Aber worauf es ankommt, ist, dass Jesus dich jetzt anspricht und dass er dir zeigt, dass er lebt. Es gibt einige Gründe, warum es sich lohnt, mit Jesus zu leben Und es gibt immer wieder auch von Menschen verschiedene Geschichten, was letztendlich sie dazu bewogen hat, ihr Leben Jesus zu geben. Aber der wirkliche Grund, warum man mit Jesus lebt, ist, dass man erkennt, Jesus ist der auferstandene Herr. Jesus Christus ist vom Tod auferweckt worden. Er lebt. Und wenn du das jetzt heute erkennst, dann lade ich dich ein, dass du gleich, die Band wird jetzt nochmal nach vorne kommen, dass du dann gleich, nachdem dieser Gottesdienst zu Ende ist, dass du nach vorne kommst und hier mit jemandem sprichst und mit jemandem zusammen betest. Und dass du dich zu diesem auferstandenen Herrn bekennst. Denn Jesus lebt. Er ist auferstanden. Und bevor jetzt die Band anfängt zu spielen, würde ich mir wünschen, dass wir jetzt alle zusammen mal und so grüßen, wie die ersten Christen das getan haben. Also ich werde euch zurufen, der Herr ist auferstanden. Und ich würde mir wünschen, dass dann das ganze Kino zurückhalt. Er ist wahrhaftig auferstanden.
Der Herr ist auferstanden.
Der Herr ist wahrhaftig auferstanden.
Amen.